Wie Sie alle wissen, kommen meine Frau und ich aus dem Norden und meine Frau hat ihre Eltern in Cuxhaven. Wir fahren da immer mal wieder hin, so 3-4 Mal im Jahr und das geht dann irgendwann nachmittags zurück und dann sind wir so nach 5, 5,5 Stunden hier entspannt endlich auf der B43A, rauschen an Hanau vorbei und ich fahre dann immer rechts ab in Steinheim, diesen schönen Waldweg Richtung Lämmerspiel, Sie kennen ihn ja, von oben nicht sichtbar, deswegen heißt er auch Ho Chi Minh Pfad. Der eine oder andere hat den Begriff vielleicht mal gehört. Mir war das erst fremd, Ho Chi Minh Pfad, aber dann habe ich es verstanden. Das ist so eine schöne Waldstraße, das ist wirklich ein Genuss. Und da fährt man dann abends so nach 5 Stunden Autofahrt etwas dämmerig dann da durch mit seinen 70 Sachen, 50 sind erlaubt. Und auf einmal sieht man das, zack, rechts auf der Seite, 2 Augen. Die gehören da nicht hin, ne? Und da ist man wach, sofort Adrenalin im Körper, das reicht dann auch bis Hausen, reicht sogar bis Obertshausen, da ist man geweckt. Ein Tier am Straßenrand und man selbst rauscht da dran vorbei. Das haben wir einmal erlebt und öfter brauche ich das auch nicht. Ein Tier am Straßenrand, es gehört da nicht hin, Glück gehabt. Hoffen wir mal, dass es rechts vor links beachtet und wirklich wartet. So eine unerwartete Begegnung mit der dritten Art, das kann einen doch schon ein bisschen aufpushen. Manchmal habe ich sowas auch, wenn ich in der Bibel lese. Es gibt so Texte, die kenne ich in- und auswendig, geht Ihnen wahrscheinlich genauso. 3-mal gelesen, 10, 12-mal gehört, vielleicht eine Predigt mal drüber gehalten oder auch 2, 3 drüber gehört, wie auch immer. Alles altbekannt. Und dann plötzlich, urplötzlich, taucht da ein Vers auf, der passt da nicht in das Schema hinein. Und dann bin ich wach. Was hat da eben gestanden? Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal den Epheserbrief gelesen hat. Hat den schon mal jemand gelesen? Epheserbrief? 4. Brief von Paulus, eine Hand geht hoch und die anderen 120, ja, also sind doch ein paar mehr. Wissen Sie noch irgendwas zum Epheserbrief? Kommen wir gleich drauf, genau, danke. Die den Epheserbrief noch nicht gelesen haben, hat denn jemand von denen schon mal einen Paulusbrief gelesen? Wer hat schon mal einen Paulusbrief gelesen? Also wenn der Ralf Richter hier war, das müsste jetzt peinlich sein. Oder? Die Hälfte seiner Gemeinde hat noch keinen Paulusbrief gelesen. Wer hat denn schon mal in der Bibel gelesen? Jetzt müssten eigentlich 80% der Hände hochgehen, nur der Kindergottesdienst und der ist drüben. Ja. Ich habe das erste Mal in die Briefe, in die Paulusbriefe geguckt, vor rund 30 Jahren, zu meiner Studentenzeit. Und als Motto, was ich da mitgenommen habe, oder als Quintessenz war, Paulus, nein, danke. Wieso kann der Mann sich nicht vernünftig ausdrücken, so dass man es versteht? Und das ist das, was ich beim Epheserbrief im Kopf hatte, in Erinnerung. Das ist der mit den kompliziertesten Strukturen. Und wenn man sich das mal anschaut und hübsch aufzeichnet, die deutsche Sprache ist da ja flexibel, die erlaubt das, dass man Schachtelsätze baut. Dann geht das 4, 5 Ebenen tief. Der Nebensatz zum Nebensatz zum Nebensatz zum Nebensatz zum Hauptsatz. Wenn ich Ihnen da jetzt was vorlesen würde, Sie würden es nicht verstehen, ich auch nicht. Das müssen Sie lesen, da müssen Sie komplett wach sein und dann mit dem Finger unter dem Text und dann auch mal zurück, um das zu erfassen, was der Paulus da eigentlich gesagt hat. Wir haben vor 9 Monaten im Hauskreis bei uns mal den Epheserbrief behandelt, so auszugsweise. Und da haben wir das dann wirklich so Stück für Stück mal erarbeitet an 3 Abenden. Das ist richtig auch Arbeit. Ich habe heute mal eine Stelle mitgebracht aus dem Epheserbrief. Die ist nicht ganz so verschachtelt. 1. Kapitel, Vers 4 und 5. Schon vor Beginn der Welt hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Ja, der Brief ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 3 Verse alt. Die Begrüßungsfloskeln sind noch nicht ganz verhallt. Und dann das. Gott hat uns auserwählt. Bevor man das gecheckt hat, ist man eigentlich schon vorbei, wenn man weiterliest und die Stelle ist vorüber. Also nochmal zurück. Schon vor Beginn der Welt, steht da, vor Beginn der Welt hat Gott uns auserwählt. Wie alt ist die Welt? Na, Schätzung? So, man sagt im Moment rund 4,5 Milliarden Jahre. Was sind 4,5 Milliarden Jahre? 4,5 Millionen Euro, das lesen wir in der Presse, aber was sind 4,5 Milliarden Jahre? Wenn jedes Jahr eine Sekunde wäre, wie weit muss man dann zurück? Dann ist dieser Gottesdienst in ungefähr 3600 Sekunden, rund einer Stunde, ach, kann ich gar nicht ausrechnen, Bruchteilen vorbei. Wenn jedes Jahr eine Sekunde ist, 4,5 Milliarden Jahre sind 142 Jahre. Wenn Sie also jetzt anfangen, zurückzuzählen, Sekunde für Sekunde, 2011, 2010, 2009, 2008, dann sind Sie in 142 Jahren rückwärts oder vorwärts an dem Beginn der Welt. Vor dem Beginn der Welt hat Gott uns auserwählt. Und ich dachte immer, was hören wir hier sonst immer so im Gottesdienst und auch in anderen Gottesdiensten? Ich dachte immer, wir wählen aus, wir müssen uns entscheiden, wir müssen uns bekennen, wir werden dann wiedergeboren. Wir schicken Kinder in den Konfirmandenunterricht, damit sie von Gott etwas hören, etwas erfahren und sich dann vielleicht taufen lassen, wenn sie noch nicht getauft sind, sich dann zu diesem Gott bekennen. Und hier steht drin, Gott hat uns auserwählt. Zwei Punkte dazu. Der erste, wer wählt hier eigentlich aus? Schon als Baby ist es festgelegt, mit welcher Haarfarbe sie auf die Welt kommen, welche Schuhgröße sie später haben werden, die Augenfarbe, Körpergröße, alles fest. Als ich auf die Welt kam, hat die Hebamme, ich war dabei, kann mich nicht erinnern, die Hebamme aber gesagt, der wird mal groß, im Sinne von körperlich lang. Sehen Sie, 1,95 Meter. Das hat die gute Frau damals nach der Geburt direkt gesehen, wie auch immer. Sie konnte das erkennen. Aber auch andere Dinge sind in unseren Genen festgelegt. Die werden nicht über Beziehung, über Erziehung hineingebracht. Das ist unser Charakter, unsere Talente. Sind wir musikalisch, haben wir ein Sprachtalent, können wir gut rechnen, was auch immer. Sind wir zurückhaltend? Sind wir offen? Sind wir hilfsbereit? Sind wir auf unser eigenes Glück fokussiert? Wie auch immer. All das liegt fest in unseren Genen. Die sehen dann ungefähr so aus, einige tausendmal vergrößert. Die bekannte Doppelhelix. Das ist mittlerweile ja auch alles entschlüsselbar, in großen Teilen sogar entschlüsselt. Und das wird dann umgesetzt, dass wir das lesen können. Rechts sehen Sie da mal so einen klitzekleinen Abschnitt davon, wie das ein Biochemiker heute aufschlüsselt. Und da kriegt man dann schon raus, wo dann die Haarfarbe steht, die Körpergröße, die Schuhgröße. Den Charakter haben wir da drin noch nicht gefunden. Es sind also noch einige Dinge offen. Mal schauen, wenn wir das alles gefunden haben, vielleicht lässt sich da ja dann irgendwann mal ein bisschen was korrigieren an den Genen. Aber hier in unserem Text, ich bin jetzt ein zu weit, in unserem Text steht etwas anderes. Bevor die Welt geschaffen wurde, bevor Gott diese Welt geschaffen hat, hat er uns erwählt und diese ganzen Dinge festgelegt. Und das hat der Paulus nicht einfach so geschrieben, sondern es gibt einige vergleichbare Stellen im Alten Testament. Das ist der erste, den ich Ihnen da mal mitgebracht habe, Psalm 139. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Bevor ich auf die Welt gekommen bin, hat Gott mich erschaffen. Oder Jesaja, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat wie ein Kind im Mutterleib. So spricht der Herr. Ich bin der Herr, der alles bewirkt. Ich allein habe den Himmel ausgespannt wie ein Zelt und die Erde ausgebreitet. Dabei half mir niemand. Oder Jeremia, ich Gott, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Und wenn wir noch rätseln, wie das alles so funktionieren könnte, in welchem Gen die Haarfarbe, der Charakter, die Schuhgröße gespeichert ist, woher der Geist und das Bewusstsein kommt, unsere Intelligenz oder unsere gemeinte Intelligenz, wo mein Wesen eigentlich veranlagt und fundiert liegt, haben wir hier Gottes Erklärung. Er hat beschlossen, dass wir seine Kinder werden sollen. Vor Beginn der Welt. Ja, super, ne? Dann können wir uns da jetzt entspannt zurücklehnen. Das war dann der letzte Gottesdienst. Ist ja alles geklärt. Bin ja Gottes Kind. Können wir es ja jetzt krachen lassen. Die Party beginnt. Die Veranstaltung sonntags morgens brauchen wir nicht mehr, denn wir gehören ja schon zu ihm. Müssen wir ja nichts mehr machen. Müssen wir ja nichts mehr tun. Müssen wir uns ja nicht mehr korrigieren lassen. Diese Aussage, wir sind Gottes Kinder, ist kein Freibrief nach dem Motto, er wird schon irgendwie auf uns aufpassen, uns behüten, uns bewahren. Es passiert ja nichts mehr, also let's have party. So ist es nicht gemeint, denn wörtlich steht hier etwas anderes. Wir sind Gottes adoptierte Kinder. Adoption, Wikipedia, ist die rechtliche Begründung eines Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen dem Annehmenden, hier Gott, und dem Kind, hier wir, ohne Rücksicht auf die biologische Abstammung. Klar, wissen wir. Wir können ein Kind adoptieren, ohne das selbst gezeugt zu haben, weil die Eltern es verstoßen haben, weil die Eltern nicht in der Lage waren, es zu erziehen, weil die Eltern verstorben sind, was auch immer. Und dann bekommt das Kind neue Eltern. Und, ganz klar, trotzdem mal drüber nachdenken, das Kind entscheidet nicht, ob es adoptiert wird. Die Eltern entscheiden, die neuen Eltern entscheiden über die Adoption. Das Kind wird adoptiert, so wie wir ausgewählt werden von Gott. Dem kann sich das Kind gar nicht widersetzen. Es tritt aber ein in die Rechte und Pflichten eines leiblichen Kindes. Ein adoptiertes Kind ist wie ein leibliches Kind, rein rechtlich. Was sagt uns das nun als Gottes Wort? Wir sind von ihm auserwählt. Wir sind seine adoptierten Kinder. Wir sind seine Geschöpfe. Das können wir gut finden oder auch nicht. Das ist so. Das ist schlicht und ergreifend so. Genauso wie ich meine Eltern nicht aus der Welt schaffen kann. Sie sind und bleiben meine Eltern. Da kann ich als Kind nichts, gar nichts dran drehen. Sie bleiben meine Eltern. Was ist jetzt meine Freiheit dabei? Warum gehen wir als Kinder in den Konfirmandenunterricht evangelisch oder zur Kommunion? Was hat es mit Bekehrung, mit Wiedergeburt, mit eigenem Willen denn jetzt auf sich? Ich kann meine Eltern nicht abschaffen, das ist richtig. Ich kann meine Gotteskindschaft auch nicht abschaffen. Aber ich kann eigene Wege gehen. Und ich kann eine räumliche Trennung herstellen zwischen mir und zum Beispiel meinen Eltern. Ich bin dann, als es möglich war, 500 Kilometer von zu Hause weggezogen. Das war so kleinste akzeptable Entfernung, um diese Enge, die ich zu Hause empfunden habe, diese Zwänge, diese Fesseln, endlich mal abzustreifen. Um diese Verletzungen, die ich gespürt habe, um darüber hinwegzukommen, um die Schmerzen, an die ich mich immer wieder erinnert habe, wenn ich zurückgegangen bin nach Hause zu einem Besuch, um das nicht mehr zu erleben. Trotzdem, meine Eltern waren in Gedanken immer bei mir. Und heute, Jahre, Jahrzehnte später, bin ich in Gedanken ganz, ganz oft bei ihnen. Auch wenn es für ein Zurück zu spät ist, beide leben nicht mehr. Aber damals war die Distanz für mich ganz wichtig, auf Distanz gehen zu den Eltern. Und ich denke an eine an ein Mädchen, junge Frau, die den Kontakt zu ihren Eltern komplett unterbunden hat. Und auch dort suchen die Eltern weiterhin den Kontakt. Sie ist nicht nur auf Distanz gegangen, sondern sie hat ihre Eltern verleugnet. Sie hat gesagt, ihr seid nicht mehr meine Kinder. Mein Vater, meine Mutter sind jetzt andere Personen. Das schmerzt die Eltern. Und es geht jetzt seit 10, 12 Jahren ungefähr. Und trotzdem sind die Eltern immer noch gedanklich jeden Tag bei ihrem Kind. Wenn ich von zu Hause weggehe, kann ich mitnehmen, was mir zusteht. Ich kann eigene Wege gehen. Ich kann neue Freunde suchen. Ich kann von dem leben, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Das ist meine Freiheit. Das kann ich tun. Das ist der verlorene Sohn, der alles mitnimmt, was ihm zusteht, der seinen Weg geht, ohne sich umzuschauen, der neue Freunde findet, von seinem Erbe, seinen Gaben lebt und es verbraucht, ohne sich eine lebensfähige Basis zu schaffen. Nehmen, was uns zusteht, ohne etwas dem Elternhaus zurückzugeben. Das geht. Auch wenn ich als adoptiertes Kind Gottes von ihm auserwählt bin, kann ich Distanz zu ihm herstellen, kann ich ihn verleugnen und kann die Gaben, die er mir mitgegeben hat, nehmen und mein Leben leben. Ich kann die Verpflichtung, die sich daraus ergibt, Kindschaftspflichten, die kann ich alle sein lassen und trotzdem kommt Gott seinen Pflichten, seinen Vaterpflichten nach. Er zeigt mir immer wieder neu den Weg in seine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Christen untereinander, in seine Kirche, zum Beispiel hier. Wie komme ich dahin? Wie merke ich das, dass ich Gottes Kind bin und er mich immer wieder neu anspricht, seinen Weg zu gehen? Bei mir waren es 3 wesentliche Erlebnisse. Das erste, Bundeswehrzeit, 30 Jahre zurück. Wir hatten einen etwas sehr merkwürdigen Typen auf der Stube, wie das heißt, unter den Kameraden. Der hat sich mit seinem Verhalten sehr schnell zum Außenseiter gemacht, indem er nämlich eine Viertelstunde vor den anderen aufgestanden ist. Alle anderen sind beim Wecken liegen geblieben und haben weiter geschlafen, bis es wirklich sein musste. Der stand pünktlich mit dem Wecken auf und hielt seine Morgenandacht, seine stille Zeit, nennen wir das hier. Total beschuckelt, den haben wir alle für plemplem gehalten. Heute ist er Pastor in einer Gemeinde in Essen, wir sind gut befreundet, damals habe ich ihn nicht verstanden. Später in einer meiner Studienzeit bin ich dann ab und zu in eine Kirche gegangen und dort war es eine Pastorin in Nordelbien. Dort wird ja noch richtig Gottesdienst mit Liturgie gefeiert. Dort muss der Pastor noch singen und die konnte das klasse. Und das hat mich immer irgendwie berührt und angesprochen, was sie dort und wie sie es rübergebracht hat. Ja, und dann habe ich mal ein Cover von einem christlichen Buch gesehen, überhaupt nicht mein Stil. Ich habe es lesen müssen. Es wurde mir geschenkt von einer Person, einer Christin, die nicht mein Typ war. Und über dieses Cover, über dieses Buch bin ich in einen Gesprächskreis hineingekommen, von dem ich nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Und habe dort Dinge über Gott und Jesus und die Welt und die Bibel erfahren, die ich mir nie selbst hätte erarbeiten können. Viele Mosaiksteine haben so einen Weg gebildet, auf dem ich meinen Weg zu Gott hin gegangen bin. Und das ist etwas, was jeder für sich in seinem Leben anders erleben kann und anders erleben wird. Aber es ist immer ein Weg in eine Gemeinde hinein, in Gottes Gemeinde. Da möchte er uns haben. Die Gemeinschaft seiner Kinder in seiner Gemeinde, von Gott adoptiert. Und wenn ich von Gott adoptiert bin, dann denke ich jetzt mal an unsere Kinder zurück. Als ich dann nach Hause kam, unsere kleine Tochter gerade mal so sprechen konnte, jetzt ist Papa da, jetzt ist er meins. Da war unsere große Tochter dann unwichtig, die musste dann gehen. Das ist jetzt mein Papa, der gehört jetzt erstmal mir. Wir, adoptiert bei Gott, haben wir ihn nicht ausschließlich für uns gepachtet. Es ist der Gott, der alle seine Kinder adoptiert. Er ist für alle Menschen da, nicht für mich allein. Ich kann ihn nicht für mich in Beschlag nehmen, mit auf mein Zimmer nach Hause nehmen, sagen, mein Gott. Und der Rest der Menschen ist mir egal. Gott ist in dieser Gemeinde, für diese Gemeinde, für seine Kinder da. Ich muss mal weiterklicken. Er führt uns in diese Gemeinschaft hinein und das ist ihm wichtig, dass wir in diese Gemeinde hineingeführt werden und diese Gemeinschaft dort erleben und gestalten. Und wenn wir dort drin sind in dieser Gemeinde, dann werden wir sehen, dass die Menschen dort unterschiedlich sind. Schauen Sie mal nach links oder rechts. Blonde Haare, dunkle Haare, graue Haare, keine Haare, wie auch immer. Die sind unterschiedlich, die Menschen, die hier sitzen. Die haben auch noch einen unterschiedlichen Geschmack. Die haben auch einen unterschiedlichen Musikgeschmack. Die singen auch mal in Englisch oder mal in Deutsch und mögen Englisch gar nicht. Und die versammeln sich neu ab Juni wieder in einem Kirchenraum, in einem Gottesdienst. Und da ist es dann nicht mein Gott, der den Gottesdienst jetzt so feiert und so gestaltet, wie es mir gut gefällt, sondern so, wie es für diese Gemeinde gut ist. Vielfalt heißt eben auch, es passieren Dinge so, wie sie mir nicht 100% liegen. Wenn ich hier jeden Sonntag stehen würde und jeden Sonntag die Laura, ich habe jetzt nur mal mich dabei, ich denke mal so nach 3-4 Wochen wird es ihnen etwas fad. Das ist so wie Wochenmarkt, wo sie nur Käsestände finden. Da gehen sie auch nur 2-mal hin. Das ist zwar eine riesige Auswahl, aber doch immer nur Käse. Und irgendwann wollen sie auch mal Eier und Äpfel kaufen. Deswegen, die Vielfalt ist wichtig. Die Vielfalt in der Gemeinde ist das A und das O. Darum lebt sie, darum ist sie lebendig. Ja, da sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Worauf kommt es beim Gottesdienst an? Ralf Richter letzte Woche. Es kommt darauf an, dass wir als Geschwister im Herrn, heißt es so hochtrabend biologisch, theologisch, nein, als Adoptierte, als von Gott adoptierte Kinder diese Gemeinschaft aufsuchen, dort als Geschwister leben. Dass wir dann, wenn wir unterschiedlich sind, das auch wahrnehmen, dass wir uns trotzdem einander achten, dass wir einander ehren, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, nach Kräften, nach eigenen Talenten, dass wir uns auch korrigieren und natürlich auch korrigieren lassen, aber bitte in Liebe. Nicht, weil es dann mir besser geht, sondern damit wir uns gegenseitig verbessern und weiterbringen. Und Gemeinschaft heißt auch, sich dort einzubringen mit dem, was Gott uns gegeben hat, unseren Talenten, unseren Fähigkeiten, unseren Möglichkeiten, unseren Mitteln. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Jeder bringt irgendetwas mit. Und das möchten wir bitte in diese Gemeinschaft auch hineinbringen. Wenn Sie alle morgens kommen, wollen alle den Fahrdienst beanspruchen, der Sie um 5:30 hier abliefern soll und setzen sich hier rein und ich stehe dann hier wieder alleine und die Lollo sagt, nächste Woche lasse ich mich auch fahren, ich mache keine Moderation, dann funktioniert Gemeinde nicht. Gemeinde funktioniert nur dann, wenn wir uns alle hier auch einbringen. Jeder möchte sich an der Stelle suchen, seinen Platz, wo er sich am besten auch engagieren kann. Dann kommt Vielfalt auf. Vielfalt, kleines Wortspiel, Vielfalt, viele Falten. Das ist nicht alles glatt. Das kräuselt sich. Das ist aber auch gut so. Dann wird der Stoff getragen, wenn er Falten hat, dann wird er benutzt. Ja, was bedeutet mir meine Freiheit? Jeder von uns muss sich da fragen lassen, Gemeinde, Gottesdienst, Gemeinschaft, Gottesdienstgestaltung, bringe ich mich da ein? Jeder hat die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein. Jeder hat die Freiheit zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und jeder hat zu entscheiden, wenn es ihm nicht gefällt, komme ich trotzdem oder bleibe ich zu Hause. Es ist die Freiheit, die Gott uns gibt, Ja zu sagen, diese Adoption anzunehmen, zu leben als Gottes Kind. Sich als Kind von ihm auch angenommen wissen und Ja zu sagen zu dieser Kindschaft. Ja zu dieser Gemeinschaft, Ja zu dieser Gemeinde. Ja zu dieser Form, zu diesen Angeboten, die wir hier haben. Ja auch dazu, Gott zu ehren und dabei zu sein. Ja dazu zu sagen, sich einzubringen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Dann werden wir beschenkt. Ja, ich möchte beten und ich würde Sie euch bitten, aufzustehen. Und wer will, im Stillen mitzubitten. Und wir singen danach dann Vater des Lichtes. Herr Gott, Vater, Abba, wie auch immer wir dich nennen. Danke für dein Wort, das du uns sagst und mit dem du uns ansprichst, jeden Einzelnen von uns auch erreichen möchtest. Danke, dass du uns zu dir gerufen hast, dass du uns adoptiert hast, lange bevor wir selbst irgendetwas entscheiden konnten. Danke, dass du uns hier haben möchtest, in deiner Gemeinde, in deiner Familie, in der Gemeinschaft deiner Menschen, die du lieb hast. Danke, dass du im Mittelpunkt stehst dieser Gemeinde und du uns die Vielfalt schenkst in dieser Gemeinde, Vielfalt der Talente, Vielfalt der Gaben und der Charaktere. Danke, dass du uns immer wieder den Blick auf dich richten lässt, weg von uns hin zu dir, so dass wir dich verkünden und dich loben und dich preisen. Nicht nur hier sonntags morgens, sondern mit unserem ganzen Leben, dich, unseren Vater, den Vater des Lichtes. Amen.